Wir.
Auf Sendung.
Hallo zu dieser Folge von Wir auf Sendung, dem Sozialmagazin im Freien Radio für Stuttgart, in dem es heute darum gehen wird, wie feministische Aktivistinnen und KünstlerInnen in ihrer Arbeit die Emotionen, Bedürfnisse und persönlichen Erfahrungen der Beteiligten berücksichtigen und mit ihrer ehrenamtlichen, politischen, theoretischen oder kulturellen Praxis verbinden. Mein Name ist Saskia und ich beschäftige mich in verschiedenen Projekten und Bereichen damit, wie Menschen sich zusammentun, gemeinsam ihre Interessen vertreten, ihren Alltag gestalten oder für Veränderungen kämpfen. Dabei interessiert mich besonders das Wie, also wie organisieren sich Gruppen, wie wird kollektives Handeln gestaltet und vor allem, wie beziehen sich die Personen dabei aufeinander? Wie gehen sie mit den individuellen Bedürfnissen, Interessen und Gefühlen um? Wie wird der Umgang mit Frustration, mit Enttäuschung, mit mangelnder Motivation, mit einfach Höhen und Tiefen oder den Grenzen von Kapazitäten gestaltet? Für mich ist es, oder ich finde das einfach grundsätzlich wichtig und schön, dass Menschen sich zusammentun, um sich gegenseitig zu unterstützen, wie es etwa in Selbsthilfegruppen passiert, und um für die eigenen Interessen einzustehen, wie es in politischer Arbeit oder Aktivismus passiert. Aber eben für die eigenen Interessen, aber auch für größere Ziele wie Gerechtigkeit natürlich. Und gerade in dem Bereich von politischer Arbeit und Aktivismus bekomme ich es immer wieder mit, dass diese politische und gerade organisatorische Arbeit häufig im Konflikt mit den Bedürfnissen und Kapazitäten der Einzelnen zu stehen scheint. Also emotional, aber auch einfach zeitliche Kapazitäten oder genau, was das Zwischenmenschliche angeht. Und dadurch kommt es häufig zu sowas wie Burnout-Erfahrungen, sodass Leute sich wieder zurückziehen oder genau, sich andere Tätigkeiten suchen. Und wenn wir aber davon ausgehen, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass wir gemeinschaftlich für unsere Interessen oder für die Gestaltung unseres Alltags uns einsetzen, dann ist es natürlich wichtig, dass das nachhaltig geschieht, dass wir da auch dabei bleiben können und dass eben sowas wie Enttäuschung und so weiter natürlich seinen Platz hat und damit umgegangen wird auf eine Weise, die dazu führt, dass die Personen sich trotzdem in den jeweiligen Strukturen weiter engagieren können. Und für diese Fragen ist es besonders interessant, sich feministische Praktiken und Strategien anzuschauen, weil die Verbindung von dem Persönlichen und dem Politischen schon immer eine wesentliche Rolle in feministischen Kämpfen spielt und sich dadurch eben auch auf der praktischen, organisatorischen Ebene ausdrückt. Also dass Strategien gesucht werden, wie in Gruppentreffen, in der gemeinsamen Arbeit, in der Aufgabenverteilung eben Raum bleibt für die Auseinandersetzung oder das Teilen von eigenen Erfahrungen, von Befindlichkeiten, von wie geht's mir eigentlich gerade, was kann ich leisten und was kann ich nicht leisten. Dass also die Ziele, die inhaltlichen Forderungen oder die politische, der Zweck der politischen Arbeit nicht über die einzelnen Aktivistinnen oder ja als Menschen gestellt wird, als Menschen mit genau Stärken und Schwächen und Grenzen und Wünschen. In den nächsten 2 Stunden hören wir 4 feministische Aktivistinnen und KünstlerInnen, die von ihren Erfahrungen mit diesen Verbindungen und Ansätzen für ein solidarisches und rücksichtsvolles Miteinander in Gruppen und in verschiedener genau kultureller oder politischer Arbeit sprechen. Die Gespräche habe ich alle im Januar 2021 mit 4 Freundinnen in Hamburg geführt und aufgezeichnet. Und in dieser Sendung heute zeige ich jeweils Ausschnitte daraus und ergänze sie dann eben zum Teil noch im Kontext aus den Gesprächen oder um weitere Informationen. Das erste Gespräch, aus dem wir Auszüge hören, habe ich mit Leona geführt, die von ihrer sogenannten Bloggruppe erzählt. Genau, wie gesagt, das Interview oder das Gespräch haben wir Anfang 2021 geführt und ich glaube, die Bloggruppe bestand zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr. Das heißt, es ist ein Rückblick auf jeden Fall. Und genau, Leona erzählt davon, warum das für sie eine wichtige Erfahrung war, warum es für sie wichtig war, dass sich Flinterpersonen zusammengetan haben Die zwei Begriffe Flinter und Cis, beziehungsweise Cis-männlich, erklärt sie auch als erstes. Und genau, in einem zweiten Ausschnitt erzählt sie dann auch noch von der Bedeutung, die das Schreiben eines gemeinsamen Selbstverständnisses für die Gruppe hatte.
Ja, ich erkläre gerne die Begriffe. Und zwar werde ich den Begriff Flinter benutzen. Das steht für Frauen, Lesben, Inter, Nicht-Binär, Trans- und Agender-Personen und werde das benutzen, anstatt von Frauen zu sprechen. Und außerdem werde ich häufiger auch von Cis-Personen sprechen. Also wenn eine Person cis-männlich oder cis-weiblich ist, bedeutet das, dass die Person sich mit dem Geschlecht, was ihnen bei der Geburt zugeordnet worden ist, identifiziert und darin auch lebt.
Okay, wollen wir starten mit deinen Erfahrungen von der Blockgruppe?
Ja, gerne. Ich kann einfach mal so grob den Kontext erklären, wie wir uns
Ja,
gegründet haben.
sehr gerne.
Und zwar ist es ein Zusammenschluss gewesen von verschiedenen FreundInnen, die sich überlegt haben, dass sie gerne auf der 1. Mai-Demonstration einen Flinters-Block haben wollen, weil gerade auch 1. Mai-Demonstrationen häufig sehr männlich dominiert sind und wir es da wichtig fanden, diesen Block zu gründen. Und da haben sich dann verschiedene Personen noch dazugesellt und daraus hat sich dann, also es war ein auch relativ erfolgreicher Blog, das war ganz cool. Und dann hat sich danach in der Reflexionsrunde haben ein paar Leute gesagt, ja, dass sie auch Lust hätten darauf, regelmäßig Sachen zu organisieren und stattfinden zu lassen. Und daraus hat sich dann eine kleine Gruppe entwickelt, die sich in regelmäßigen Kontexten getroffen hat und im Großen und Ganzen eigentlich sich erstmal viel mit sich selbst beschäftigt hat und Texte gelesen hat und sich mit politischen Kontexten beschäftigt hat.
Ja, ich glaube, wir kommen auch gleich nochmal darauf zu sprechen, was es das heißt, ihr habt euch mit euch selbst beschäftigt. Kannst du erst noch ein bisschen was zu der Struktur sagen? Wie, also habt ihr euch regelmäßig getroffen? Wie waren die Treffen organisiert? Gab es bestimmte quasi Rituale oder sich wiederholende Elemente, Tagesordnungen, genau solche Sachen?
Wir haben uns, ich meine, einmal im Monat oder alle 2 Wochen getroffen. Da bin ich mir auch nicht mehr so ganz sicher, weil es jetzt auch leider schon was länger her ist. Und wir hatten immer festgelegt, also wir hatten immer einen festen Tag, an dem wir uns getroffen haben und eine feste Uhrzeit und einen festen Ort. Also es war so, das Setting war immer gleich und am Ende jedes Treffens haben wir festgelegt, wer fürs nächste Mal die Vorbereitung übernimmt, das heißt, sich schon mal Gedanken macht, was könnte irgendwie eine Tagesordnung sein, Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen und wer übernimmt die Moderation beim nächsten Mal. Und wir hatten, jede Runde hatten wir, bevor wir gestartet haben, haben wir immer eine kleine Runde gemacht zum Thema, wie geht es mir gerade, welche Themen sind mir gerade wichtig und am Ende nochmal eine Abschlussrunde, wo wir darüber gesprochen haben, wie es uns nach der Sitzung, nach dem Treffen geht und aber auch, wie uns zum Beispiel die Gesprächskultur gefallen hat oder welche Dinge uns wichtig waren und aufgefallen sind.
Okay. Ja, du hast erzählt vorhin schon, dass es dann für euch oder für dich auch eine wichtige Erfahrung war, also sowohl die Gruppe, also diese Treffen an sich, aber dann auch auf den Demos, dass es besonders war, dass ihr irgendwie so einen Zusammenhalt hattet oder dass du dich da gut aufgehoben gefühlt hast. Kannst du dazu ein bisschen erzählen, ja, warum du dieses Gefühl hattest?
Fürs Erste waren ganz viele Leute, die ich da war. Kannte ich zwar ein paar schon, aber habe da auch super viele neue Leute kennengelernt. Und es war sehr schnell ein sehr enger Zusammenhalt und ein großes Vertrauen da, was, glaube ich, viel dadurch kam, dass wir uns, während wir uns getroffen haben, viel miteinander beschäftigt haben. Also viel mit den politischen Themen, die uns gerade wichtig sind, beschäftigt haben. Ich super viel von unterschiedlichen Leuten gelernt habe. Und ich da einfach gemerkt habe, dass die Diskussionskultur zwischen uns total angenehm ist, weil ich wusste, ich kann Dinge sagen und kann, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, eine Person sagt etwas, womit ich mich nicht identifizieren kann oder wo ich nicht übereinkomme, dass ich trotzdem Kritik äußern kann, ohne dass es persönlich angreifend ist. Und dadurch waren super fruchtbare Diskussionen da, was nicht bedeutet, dass wir uns nie gestritten haben oder dass wir nie Meinungsverschiedenheiten hatten, aber dass es auf eine sehr angenehme Art und Weise lief und dass für uns alle klar war, es gibt auch immer eine Moderation und irgendwie jemanden, die Verantwortung dafür hat, dass es irgendwie ein Gespräch aufkommt und keine Leute sich gegenseitig ins Wort fallen. Und dadurch habe ich ein riesiges Vertrauen zu denen aufgebaut und viele Freundinnen da auch drüber kennengelernt. Und für mich so ein total schöner Moment war, dass wir ein Jahr beim 8. März-Streik, wo wir auch teilweise mit in der Vorbereitung waren, dass es total angenehm war, weil wir zusammen die ersten Reihen der Demo gestellt haben und es super angenehm war, weil ich wusste, da sind Personen, auf die ich mich verlassen kann. Da sind Personen, von denen ich weiß, dass wenn irgendwelche Sachen gerufen werden, Chöre angestimmt werden, dass es keine Sachen sind, wo ich mich unwohl fühle, diese Dinge zu rufen, weil manchmal ist es ja auch auf Demonstrationen, dass man sich so denkt, wer hat sich denn diesen Quatsch gerade ausgedacht, sondern dass ich ziemlich sicher sein konnte, dass das einfach ein politischer Kontext ist, in dem ich mich wohlfühle und auch mit den anderen Personen, mit denen ich da auf dieser Demonstration war, einfach auch eine große Vertrauensbasis hatte. Und das hat mir sehr viel gegeben und eine sehr angenehme Situation für mich dargestellt.
Ja, verstehe ich voll. Ich finde auch interessant, also weil du meintest, ihr habt angefangen, euch ja mit auch Theorie oder Texten zu beschäftigen oder euch mit so politischen Kontexten zu befassen. Und ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass es, also das schweißt ja auch zusammen, ne? Also wenn man so eine regelmäßige Gruppe hat, wo man auch wirklich über Theorie spricht und zwar auch in so einem organisierten Rahmen, also nicht nur mit Freunden mal beim Café drüber reden, hey, ich habe neulich voll was Spannendes gelesen oder so zwischendurch. Mal so zu schnacken, sondern so eine Regelmäßigkeit zu haben, mit der man sich tief mit Inhalten auseinandersetzt, dass das schon auch so eine Bindung herstellen kann. Wobei das ja auch nicht, also ich kenne das auch von so Wochenendseminaren oder so, dass es auch schnell passiert, wenn man ja intensiv miteinander arbeitet, dann entsteht dieses Drumrum von, man fühlt sich irgendwie, man vertraut einander oder man stellt auch so, man baut Freundschaften auf, dass das sehr leicht von selber geht. Würdest du sagen, dass es da auch so war oder ist dieser Zusammenhalt oder dieses Vertrauen ineinander auch durch andere Sachen gewachsen?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also uns war es super wichtig, als wir angefangen haben, uns zu treffen, dass wir ein gemeinsames Selbstverständnis haben. Und das hat bedeutet, da wir aus unterschiedlichen Kontexten kamen, uns auch inhaltlich mit verschiedenen Themen zu beschäftigen, weil einfach auch unterschiedliche Wissensstände waren und viele auch aus unterschiedlichen politischen Kontexten einfach dazugekommen sind. Und wir dann gesagt haben, naja, wenn wir konkret zusammen als Gruppe arbeiten wollen, müssen wir wissen, worauf wir uns einigen. Und deswegen waren die Treffen zwischenzeitlich stark davon geprägt, dass wir uns inhaltlich beschäftigt haben. Und da hatten wir dann halt auch Sachen festgelegt, wie zum Beispiel, es gibt eine Person, die auf eine Redeliste achtet, oder häufig haben wir keine Redeliste aufgeschrieben, sondern hatten eine Person, die sich trotzdem so ein bisschen darum den Hut auf hatte, zu schauen, wer ist als nächstes dran. Wir haben darauf geachtet, dass es immer mindestens eine Moderation gibt. Und genau, das waren so diese grundlegenden Sachen, wie wir versucht haben zu arbeiten, aber dass sich dann dieses Vertrauensverhältnis auch in den Diskussionen gebildet hat, dafür gab es keine Anleitung, sondern es war irgendwie einfach da. Es war total einfach. Es hat sich super einfach angefühlt, mit diesen Menschen zu sprechen.
Ja, und trotzdem, also entsteht so ein Vertrauen oder so ein Gefühl ja nicht mit allen Menschen, ne? Also das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig, dass es dann mit dieser Gruppe so eine, ja, so eine gute Atmosphäre gab. Ihr habt euch als Flinters organisiert, das heißt, es war ein cis-Mann-freier Raum. Ja, würdest du sagen, dass das auch einfach schon entscheidend war?
Ich glaube ganz doll. Ich glaube, was irgendwie häufig unterschätzt wird, ist, wie anders sich ein Raum verhält, gerade auch in politischen Diskussionen, wenn es ein Flinterraum ist oder wenn es ein Raum ist, in dem sich auch cis-männliche Personen mit aufhalten. Das bedeutet nicht, dass alle cis-Männer immer anstrengend reden, aber es ist einfach davon ausgehen zu können, dass die meisten anderen Menschen im Raum ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Im Bereich Sexismus oder im Bereich Sozialisation als weiblich gelesene Person zum Beispiel oder auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, obwohl natürlich auch viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, weil wir nicht alle weiß waren und keinen Rassismus erlebt haben. So, natürlich gab es da unterschiedliche Erfahrungen, aber so eine grundlegende Sache zu haben, die alle mit als Erfahrung haben, ist einfach sehr hilfreich und da kann eine cis-männliche Person so verständnisvoll sein wie möglich, wenn man sich nicht mit der Person darüber austauschen kann, was einem passiert ist und wie man damit umgeht und was einem geholfen hat, damit umzugehen. Und alleine auch diese Treffen zu haben, die einem helfen, mit dem Alltagssexismus umzugehen, das macht einfach einen riesigen Unterschied und dadurch entwickelt sich dann auch eine Gesprächskultur und einen Zusammenhalt.
Ja, ich vermute auch, dass es schon zum einen darum geht, was man mitbringt, wie man sozialisiert wird und gerade sowas über Emotionen sprechen oder genau, dass sowas Raum hat, auch Teil ist von weiblicher Sozialisation. Also genau, dann in euren Räumen sind dann auch nicht nur Frauen oder nicht nur weiblich sozialisierte Menschen, aber ich glaube, dass es Frauen oft schon mitbringen, dass das irgendwie so eine Offenheit für sowas gibt oder dass man anders miteinander spricht, dass es nicht nur um Rationales, um Theorie, um weiß nicht, überzeugende Argumente gibt, sondern dass da Raum für andere Sachen sind. Aber ja auch unabhängig von geschlechtlicher Identität schon diese theoretische Auseinandersetzung mit solchen Fragestellungen sich auswirkt auf die Art, wie man dann Menschen begegnet.
Ja, also ich finde es selber bei mir immer noch total spannend, weil, also nur, dass ich mich jetzt irgendwie schon als intersektionale Feministin bezeichne, reicht ja noch nicht aus, dass ich irgendwie dazu viel weiß und auch zu Themen, wo ich das Gefühl habe, boah, da habe ich mich auch mittlerweile fast zur Gänze mit beschäftigt, hängt mir zum Hals raus, erscheinen andauernd wieder neue Bücher oder andere Themen, die ich einfach interessant finde, wo ich merke, boah, da lerne ich einfach nochmal. Also es sind manchmal irgendwelche Kleinigkeiten, wo ich denke, ah, da erzählt gerade eine Person was und ich kann mich voll da so hineinversetzen, kann das fühlen, aber es kann auch irgendwas Theoretisches sein, wo ich merke, ah ja, krass, von dieser Seite habe ich noch nie darüber nachgedacht. Und alleine da die unterschiedlichen, dieses unterschiedliche Wissen von unterschiedlichen Personen, aber zu ähnlichen Themen, das ist einfach sehr hilfreich. Und wenn man das dann noch in diesem angenehmen Kontext hat, dass man das Gefühl hat, ich kann gerade auch von mir erzählen. Das muss man ja erstmal auch schaffen, dass man so einen Kontext schafft, in dem es völlig in Ordnung ist, davon zu erzählen. Zum Beispiel hatten wir in dieser Runde am Anfang, hatten wir häufiger auch, dass Leute erzählt haben, boah, ich war letzte Woche total sauer, weil im Supermarkt mir irgendwie ich mit dem falschen Pronomen angeredet worden bin oder mir das und das passiert ist, als ein Handwerker da war oder so und so Alltagssexismus-Sachen, über die man sprechen konnte und einfach Leute, die das nachempfinden konnten und mit dir wütend darüber geworden sind. So, und das ist, glaube ich, der große Unterschied einfach dann.
Ja, dass man einen Raum hat, wo man seine Erfahrungen teilen kann, ohne dass die
Genau.
in Frage gestellt werden. So. Und was du meintest mit, dass es immer wieder, dass du das Gefühl hast, du hast dich schon komplett mit was beschäftigt oder weißt das schon alles und trotzdem ja, also du weißt nie alles, sondern es kommen immer wieder neue Positionen und dass es wahnsinnig wichtig ist, auch wenn man sich als Feministin und intersektionale Feministin bezeichnet, dass das nichts Fertiges ist. Und dass es aber so einen Vertrauensraum braucht, um sich auch damit beschäftigen zu können. Also das finde ich ganz wichtig, wenn man sich auch mit seinen eigenen Privilegien oder auch seinen eigenen Rassismen und so weiter beschäftigt. Also das weiß ich auch, dass ich bestimmte Sachen internalisiert habe. Und um mich damit zu beschäftigen oder auch Sexismus, es gibt auch Sachen, die ich gegenüber anderen Personen auf eine sexistische Art und Weise, weiß nicht, gelernt habe oder so. Aber sich damit zu beschäftigen, ne, ist eben ja auch, hat auch was mit Verletzlichkeit zu tun. Und dafür braucht man, finde ich, genau so einen Raum, wo man das dann aber auch kann, zu sagen, boah, stimmt, da muss ich ja doch nochmal irgendwie überlegen, was da meine Positionen sind. Also ich finde, das ist wichtig, um immer weiter zu lernen, dass man auch irgendwo darüber reden kann. Ich würde gerne nochmal auf das Selbstverständnis zurückkommen. Du hast gesagt, dass das wichtig war für euch. Kannst du noch mal was dazu sagen, warum ihr euch, also habt ihr wirklich ein Selbstverständnis geschrieben? War das etwas, was ihr auch nach außen getragen habt? War das nachher ein fertiger Text oder was für einen Rahmen hatte das?
Wir sind nie als Gruppe so groß aufgetreten, weil wir sehr lange an diesem Selbstverständnis gearbeitet haben und uns dann leider irgendwann aus, das Semester ist vorbei, Leute haben einen neuen Stundenplan und was weiß ich nicht alles, leider ein bisschen aufgeteilt haben. und nicht so richtig darüber hinausgekommen sind. Wir haben nicht ein Selbstverständnis in der Form geschrieben, sondern wir wollten ein Selbstverständnis in der Form haben, dass wir wissen, wenn wir mit Leuten zusammen unterwegs sind, wenn wir Veranstaltungen planen, wenn wir irgendwie sowas in die Richtung machen, dass wir einfach auf einem gleichen Wissenslevel sind und ein gleiches Verständnis von Themen haben. Und da haben wir dann angefangen, dass sich einzelne Personen, die gesagt haben, das und das Thema ist mir im feministischen Kontext sehr wichtig, die haben sich damit beschäftigt und wir hatten einmal ein Wochenende, was sehr schön war, wo wir ein ganzes Wochenende in den Räumlichkeiten, in denen wir uns getroffen haben, teilweise auch übernachtet haben. Und unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Themen vorbereitet und ich erinnere mich noch total doll daran, dass zwei Freundinnen ein riesiges, cooles Plakat, was gefühlt im halben Raum lag, gebaut haben, auf dem die unterschiedlichen Bereiche und Themen zur Intersektionalität drauf standen und es auch mit eins der ersten Male war, dass ich mich mit mehr als nur der Begrifflichkeit beschäftigt hatte. Und die super viel interessante Sachen dazu erzählt haben und Texte mitgebracht haben, weil den beiden das Thema so wichtig war. Und das würde ich halt sagen, das ist bis heute immer noch hängen geblieben bei mir.
Ja.
Und das gab es zu unterschiedlichen Themen.
Ja. Ja, ich finde es eigentlich, also ich meine, bei euch seid ihr vielleicht auch nicht über das Selbstverständnis dann rausgekommen, weil es so eine Zeitlichkeit hatte oder weil ihr euch irgendwie aufgelöst habt. Aber ich finde es eigentlich auch nicht überraschend, dass das dann einfach total viel Raum einnimmt oder dass so ein Selbstverständnis phasenweise die Hauptaufgabe ist. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Und eigentlich denke ich auch, das müsste auch in jeder Gruppe ein andauernder Prozess sein, dass man sich permanent fragt, was verändert sich gerade an unserem Selbstverständnis? Also ich glaube, es ist sinnvoll, wenn man sich organisiert, in irgendeiner Form sowas zu formulieren, weil das ja auch hilft, weil auch dieses Schreiben oder eben das, was man machen muss, um ein Selbstverständnis zu formulieren, wie solche Workshops oder Plakate oder Inputs oder so, total hilfreich sind, um sich selbst zu klären und um schon weiterzukommen. Und genau, ich glaube, wenn man sich langfristig organisiert, würde es auch total Sinn machen, in der Regelmäßigkeit sowas dann wieder hochzuholen und zu sagen, ist das gerade noch unser Selbstverständnis, oder was ist daran irgendwie neu oder anders?
Ja, auch gerade nicht nur, weil wir uns selber persönlich verändern, sondern auch, weil es sich um uns herum ja auch total verändert. Also es sind ja einfach, also gerade jetzt 2020 in dem Jahr sind ja auch nochmal unterschiedliche Themen aufgeploppt, wo aufgefallen ist, die wurden auch nicht zu genügend in der politischen Linken besprochen. Und es sind immer neue Theorien, die rauskommen und immer neue kluge Köpfe, die neue Themen von einer anderen Seite aufarbeiten. Und da ist es, glaube ich, einfach auch daraus hin wichtig, sich weiterhin mit solchen Themen zu beschäftigen. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass es nicht nur wichtig ist, sich mit dem eigenen Selbstverständnis weiter zu beschäftigen, sondern sich auch politisch auf dem Laufenden zu halten und Momente einzubauen in den Treffen, wo man sagt, habt ihr das schon gelesen? Da ist ein neuer Text von der und der rausgekommen. Ich finde, das ist ein Ansatz, den ich irgendwie noch nicht kannte. Ich würde gerne mit euch darüber sprechen.
Ja, das war der zweite Auszug aus meinem Gespräch mit Leona über ihre Erfahrungen mit der Blockgruppe, die in Hamburg einen feministischen Block auf der 1. Mai-Demo organisiert hat und gleichzeitig auch ein wichtiger Ort für die Beteiligten wurde, um sich mit den eigenen, mit den geteilten und aber auch mit den unterschiedlichen Erfahrungen als Flinterpersonen in der Gesellschaft auszutauschen. Ich finde das, was wir am Ende von Leona gehört haben, sehr interessant, dass die Ausarbeitung von so einem Selbstverständnis auf eine Weise zur eigentlichen Arbeit oder Auseinandersetzung der Gruppe geworden ist. Dann finde ich, kann man sehen, dass es auf jeden Fall Bedarf an solchen Räumen für Erfahrungsaustausch gibt, dass das unter Umständen wichtiger werden kann als die, ich sag mal, in Anführungszeichen eigentliche politische Arbeit. Also zum Beispiel die Organisation von Aktionen, die sich an die Öffentlichkeit richten. Inwiefern so eine Auseinandersetzung oder der Austausch über die persönlichen Erfahrungen, aber auch selbst als politische Arbeit anzusehen ist, darauf kommen wir gleich mit dem nächsten Gespräch nochmal zurück.
Ja, ich bin Franzi. Ich bin schon lange bei der sozialistischen Jugend Die Falken organisiert und würde heute ein bisschen darüber erzählen, wie wir uns feministisch organisiert haben innerhalb der Falken. Die Falken sind ein linker Kinder- und Jugendverband und wir machen vor allem politische Bildungs- und Erziehungsarbeit. Und da haben ein paar Genossinnen aus meinem Umfeld so festgestellt, dass es relativ klare Geschlechtertrennung innerhalb der Arbeit gibt, die wir machen, dass halt so gerade Erziehungsarbeit oder Strukturen bereitstellen oder sowas ist, wo total viele Frauen sehr aktiv sind. Dass aber gerade, wenn es um so ein bisschen kompliziertere Theorien geht, vor allem wenn es nicht feministische Theorie ist, da das vor allem Männer machen, dass die Leute, die zu Vorträgen eingeladen werden, als Referenten eigentlich vor allem Männer sind und vor allem die Leute, die auch selber zusagen, dass sie Vorträge halten wollen, größtenteils Männer sind. Und wir aber festgestellt haben, dass wir selber totales großes Interesse auch zum Beispiel an marxistischer Theorie oder so haben und auch alle das Gefühl hatten, dass das wichtig ist für unsere Emanzipation als Frauen und aber auch irgendwie als Sozialistinnen. Und wollten uns dann nicht so damit zufrieden geben, dass diese Theoriearbeit einfach nur bei den Männern bleibt und haben dann angefangen zu überlegen, woran das eigentlich liegt, dass wir das nicht so viel machen oder dass wir da so unterrepräsentiert sind. Und dann wurde beschlossen, dass wir ein Frauentheorie-Seminar machen, also ein Wochenendseminar für Frauen, die bei den Falken im gesamten Bundesverband organisiert sind, wo wir zusammenkommen und uns Theorie gegenseitig beibringen, weil wir eigentlich alle relativ viel schon irgendwie uns mit Sachen beschäftigt haben und immer wieder von Genossinnen gehört haben, die sich auch mit total vielen Sachen beschäftigt haben, aber eigentlich nie so zusammengekommen sind, um uns mal darüber auszutauschen und das so zusammen zu lernen. Und hatten dann die Idee, für so ein erstes Seminar zum Thema zu machen, warum machen wir eigentlich sonst nicht so viel Theoriearbeit? Und warum haben wir immer das Gefühl, das ist eigentlich nicht unser Thema? Und haben uns dann hingesetzt und dazu ein Thesenpapier geschrieben. Und der Prozess um dieses Schreiben des Thesenpapiers war, glaube ich, für alle voll die spannende Erfahrung. Genau.
Magst du schon vorwegnehmen, was inhaltlich so wichtige Punkte waren? Vielleicht so eine Kurz-Zusammenfassung, bevor wir darauf eingehen, wie das entstanden ist?
Ja, also eine große Erkenntnis, die wir dabei hatten, war, es liegt nicht einfach nur an uns, dass wir uns in diesen vielen, also in vielen theoretischen Debatten nicht wiederfinden. Es liegt vielleicht auch an uns und an irgendwie unseren eigenen Unsicherheiten und daran, wie wir in dieser Gesellschaft groß geworden sind, warum wir uns das zum Beispiel nicht zutrauen. Es liegt aber auch an der Art, wie oft in der Linken Theorie gemacht wird. Also in der Art, wie über die Welt nachgedacht wird, das eigentlich gar nicht so viel mit uns zu tun hat und das schon sehr naheliegend ist, dass man sich nicht unbedingt dann dafür interessiert. Und genau, es war, glaube ich, so, das war eine zentrale Erkenntnis, die wir hatten, dass wir nicht einfach nur uns aneignen wollen, wie irgendwie so linke Theorie sonst funktioniert, sondern dass wir eine feministische Form von linker Theorie entwerfen wollen. Wir haben damit angefangen, dass wir saßen so im Kreis und dann haben wir uns das erste Treffen, glaube ich, nur Zeit dafür genommen, reihum zu erzählen, was eigentlich unsere Erfahrung mit dem Gegenstand ist. Also unsere, so ein bisschen unsere eigene Geschichte mit oder unser eigener Zugang zur Theorie, uns den halt bewusster zu werden und da drin vielleicht Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen. Und das haben wir so ganz ausführlich mitprotokolliert und das war eigentlich Ausgangspunkt der gesamten Debatte, die wir auch weitergeführt haben. Nachdem wir das gemacht haben, haben wir dann angefangen, uns so in der Geschichte der Frauenbewegung mal umzuschauen, was früher Genossinnen vielleicht schon so geschrieben haben und sind da auch fündig geworden und haben relativ viel spannende Texte gefunden und haben dann aber immer wieder versucht, diese Texte so rückzubeziehen auf die Sachen, die wir selber am Anfang gesammelt hatten über unseren Zugang zur Theorie und haben auch immer wieder zwischendrin solche Runden gemacht, in denen wir so abgeprüft haben, stimmt das, was in dem Text erzählt wird, eigentlich überein mit unseren Erfahrungen. Teilweise waren die Texte so aus den 70er Jahren oder so, es ist ja auch schon ein bisschen her und da hat sich, glaube ich, auch viel verändert. Genau. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass es so ein sehr gutes Gefühl war, dass dann eine Genossin was erzählt hat und ich dachte so, ach ja, stimmt, krass, das kenne ich auch. Und das teilweise Sachen waren, die einem vorher halt so gar nicht bewusst waren. Also mir ging das auf jeden Fall so. Und wir haben das so reihum, haben alle erzählt und dann ist daraus aber so ein krasser Prozess entstanden der Bewusstwerdung. Also weil eine Genossin was erzählt hat, ist mir selber dann was eingefallen und das wiederum hat gemacht, dass der nächsten Genossin wieder was eingefallen ist. Und so haben wir uns so, ist es von so diesen Einzelerfahrungen, man konnte das quasi sehen im Raum, wie aus den Einzelerfahrungen irgendwie so ein gemeinsamer Prozess wird. Und das fand ich auf jeden Fall spannend. Und gleichzeitig war halt auch total spannend, dass es auch unterschiedliche Erfahrungen gab oder eben einen unterschiedlichen Umgang, also der Genossinnen auch mit ähnlichen Erfahrungen. Oder es ist auch unterschiedliche Möglichkeiten gab, sich zu dem zu verhalten, was man so erlebt. Genau. Das ist vielleicht auch so eine Metaebene. Ja, und inhaltlich weiß ich noch, dass sehr viele das Gefühl geteilt haben, dass in dem Moment, wo man mal zu irgendwelchen komplizierteren theoretischen Fragen was gefragt wird oder sogar als Referentin eingeladen wird und dass man dann, wenn man so auf dem Podium sitzt und versucht, das so zu erklären, denkt, die Hälfte der Leute im Raum wissen das halt eigentlich besser als ich oder hoffentlich kommt nicht raus, dass ich eigentlich gar keine Ahnung von dem Thema habe. Und dass eben selbst Genossinnen gesagt haben, die ich für unglaublich schlau und belesen gehalten habe. Und ich dachte, die wissen einfach alles über die Welt. Dass selbst die das Gefühl hatten, oh Gott, hoffentlich kommt nicht raus, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Das fand ich auf jeden Fall schon ganz schön krass. Also wie tief irgendwie diese Verunsicherung sitzt. Ja.
Und wir hören nochmal weitere Ausschnitte von meinem Gespräch mit Franzi, das ich schon vor 2 Jahren mit ihr geführt habe, zu ihren Erfahrungen mit feministischer Theoriearbeit.
Also wir haben dann so ein paar Texte aus dem Bereich der feministischen Psychoanalyse gelesen, die ganz spannend war. Ich glaube, da kann man sich jetzt auch so drüber streiten, ob man jetzt deren Thesen teilt oder nicht. Zumindest war das für uns eine Möglichkeit, so unsere Erfahrungen da drin wiederzufinden. Und in der feministischen Psychoanalyse, da wird es dann halt irgendwie so hergeleitet über so frühkindliche Sozialisation, welche Rolle spielen da halt so Geschlechterrollen. Darüber wird es dann argumentiert. Ja. Wir haben dann eigentlich meistens also erstmal die Texte diskutiert und dann, also so geschaut, haben wir die eigentlich verstanden. Manche Sachen haben wir nicht so gut verstanden, da mussten wir das nochmal so zusammen uns erarbeiten. Ich glaube, zusammen haben wir die dann doch ganz gut verstanden und haben uns dann halt immer am Ende gefragt, stimmt das eigentlich? Also trifft es das, was unsere Erfahrung ist? Trifft es das, was wir vorher schon auch zusammen gesammelt hatten? Oder geht es eigentlich am Gegenstand vorbei? Und dann ist uns so aufgefallen, dass die Sachen eigentlich ganz gut zusammengehen. Also auch die verschiedenen Theorien, mit denen wir uns dann beschäftigt haben, dass sie irgendwie auch ganz gut zusammengehen, obwohl die sich oft mit sehr unterschiedlichen Sachen beschäftigt haben. Genau.
Waren diese Gespräche oder eure Treffen allgemein moderiert? Also gab es sowas wie eine Redeliste oder selbstmoderierende Methoden oder ja.
Also eine Redeliste gab es, glaube ich, nicht. Also ich weiß, dass wir halt immer auf den Treffen immer wieder auch darüber geredet haben, wie wollen wir jetzt darüber reden. Also dann zum Beispiel der Vorschlag kam, wollen wir jetzt erstmal nochmal eine Runde machen oder so, wie wir das eigentlich finden. Oder jemand dann halt so Fragen in den Raum gestellt hat, die Person, die vielleicht den Text vorbereitet hat, dann so Fragen in den Raum gestellt hat, mit denen wir über den Text diskutieren konnten. Aber es gab nicht eine klare, also nicht sowas wie eine Geschäftsordnung. Aber wir haben schon auch darüber geredet, wie wollen wir jetzt eigentlich über das Thema reden. Ja.
Das heißt, ihr habt das auch einfach zusammen immer entschieden.
Ja.
Also ihr habt quasi gemeinsam moderiert.
Ja,
Okay.
ich glaube, was wirklich wichtig war, ist, dass wir sehr viel Protokoll geschrieben haben und deswegen auch unsere Gedanken gut fokussieren konnten. Ja.
Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie ihr das festgehalten habt im Prozess, also auch vor Ort. Also mit, weiß nicht, Plakaten oder ja, Protokolle, kannst du vielleicht nochmal drauf eingehen. Und dann ja auch der nächste Schritt, wie ihr das transparent gemacht habt. Also untereinander Leuten gegenüber, die halt eben nicht dabei waren, über Protokolle, aber dann auch später, wie das in die Textform, des Thesenpapiers gekommen ist.
Ja, ich glaube, das war nämlich dadurch, dass wir irgendwie unsere Gedanken immer schon auch verschriftlicht haben, voll gut in den nächsten Treffen wieder so daran anknüpfen zu können und halt bestimmte Sachen nicht zu vergessen. Und damit hatten wir eigentlich auch schon ganz viel verschriftlicht. Und es hat sich im Prozess eigentlich auch schon so ein bisschen ergeben, was eigentlich unsere Position dazu ist. Also was wir dann in unserem Thesenpapier irgendwie festgeschrieben haben und wie die verschiedenen Argumente für uns eigentlich zusammenhängen oder die verschiedenen Positionen. Und genau dadurch, dass wir es eben immer schon festgehalten hatten, war das, glaube ich, möglich, dass sich das so in dem Prozess entwickelt hat. Und am Ende haben sich nochmal 3 Genossinnen hingesetzt und haben das versucht, in so eine endgültige Form zu gießen, die wir dann am Schluss nochmal zusammen diskutiert haben. Ich glaube, das, was ich vor allem das Wesentliche finde, ist, dass sowas, also das Abstrakte und das Konkrete miteinander vermittelt werden. Also irgendwie abstrakte Begriffe, Formeln über die Gesellschaft, dass die vermittelt werden mit meiner individuellen Erfahrung. Und ich glaube, es ist eigentlich nicht nur dann feministische Theorie, sondern halt revolutionäre Theorie. Und ich glaube, Theorie kann nur dann revolutionär sein, wenn sie irgendwie einen praktischen Nutzen für einen hat, wenn ich da drin mich selber erkennen kann und genau daraus auch so praktische Schlüsse ziehen kann und überlegen kann, was ist jetzt eigentlich zu tun, wenn ich nicht will, dass es so bleibt, wie es ist. Und dafür reicht es halt nicht, irgendwie Formeln über die Welt auswendig zu lernen, sondern ich muss halt rausfinden, was das für mich bedeutet. Und da wird, glaube ich, die Gruppe auch wieder voll wichtig, weil ich das auch an den anderen sehen kann. Also ich kann sehen, was das für meine Genossinnen bedeutet, wenn die über ihre Erfahrungen reden. Und ich kann dann über meine Erfahrungen reden. Und plötzlich wird auch eine ganz abstrakte Formel über diese Gesellschaft irgendwie praktisch relevant für uns. Und ich glaube, das ist halt eigentlich der Unterschied. Und also bei dem Punkt, den ich eben schon so ein bisschen angeteasert habe, dass wir festgestellt haben, dass es uns manchmal so schwer fällt, so Einzelteile aus der Welt rauszugreifen und die uns so dann theoretisch anzueignen und uns einen Begriff darüber zu machen, dass das halt eigentlich gar nicht ein Fehler von uns ist, sondern dass ja die Welt so funktioniert. Also es hängt halt alles mit allem zusammen und die Welt hängt halt auch mit mir zusammen. Und gerade wenn ich anfange, mir Gesellschaft anzuschauen, dann lässt sich halt Gesellschaft als Abstraktum sozusagen und die Individuen, die in ihr handeln, nicht voneinander trennen. Und eine Theorie, die das macht und Gesellschaft einfach nur als irgendwie so einen Gegenstand betrachtet, der irgendwie so kalt und tot ist, den man von allen Seiten so angucken kann, dann hat man, glaube ich, ganz viel über Gesellschaft nicht verstanden. Das ist, glaube ich, so am Ende voll der zentrale Punkt für uns gewesen, dass man eben auch Gesellschaft nicht verstehen kann, wenn man seine eigene Verstricktheit darin nicht versteht. Und um seine eigene Verstricktheit darin zu verstehen, muss man halt anfangen, auch über sich selber zu reden. Und das ist, glaube ich, das, was feministische Theorie ausmacht. Und ich glaube, das ist auch das, was eine revolutionäre Theorie ausmacht.
Und ich würde jetzt gerne noch einen Moment bei dem Thema der feministischen Theoriearbeit bleiben, beziehungsweise dem Austausch von persönlichen Erfahrungen als politische Praxis. Die Praktiken, von denen Franzi hier erzählt hat, haben nämlich gewissermaßen Tradition in der feministischen Bewegung oder eben zumindest eine Geschichte, die vor allem in der Frauenrechtsbewegung der späten 60er, 70er und 80er Jahre verorten lässt. In dieser Zeit gründeten Frauen in den USA und Europa die sogenannten Consciousness Raising Gruppen. Consciousness Raising heißt Bewusstwerdung oder Bewusstseinsbildung und verweist darauf, dass etwas bewusst gemacht wird, das man vorher nicht wahrgenommen hat, oder darauf, dass etwas vom Unbewussten in das Bewusstsein geholt wird. Die feministischen Gruppen übernahmen diese Praxis von der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre. In den Consciousness Raising Gruppen, die sozusagen aus dem Boden schossen wie Pilze, fanden sich kleine Gruppen von ausschließlich Frauen zusammen, um sich über Sexismus auszutauschen. Das und warum es wichtig sein kann, sich in geschlossenen Gruppen mit Menschen auszutauschen, die bestimmte gesellschaftlich vermittelte Erfahrungen teilen, haben wir ja schon von Leona und Franzi gehört. Die Consciousness-Raising-Gruppen hatten für die beteiligten Frauen ihre besondere Bedeutung darin, dass sowohl das Eigensprechen bzw. das Sprechen jeder einzelnen der Anwesenden als auch das gegenseitige Zuhören darin, anders als in anderen politischen Gruppen, die ganz zentralen Bedeutungen hatten. Das unterscheidet sich zum einen von den Gruppendynamiken, die sich üblicherweise entwickeln, also dass ein paar wenige die Gruppengespräche dominieren, was häufig auch mit geschlechtlich sozialisiertem Redeverhalten zu tun hat, also dass männlich sozialisierte Menschen oft mehr und häufiger reden als weiblich sozialisierte Menschen. Und das ermöglichte in diesem Setting eben das Bewusstwerden davon, dass persönliches und vermeintlich individuelle Erfahrungen mit anderen Personen der gleichen sozialen Gruppe, also hier Frauen, geteilt wurden. Und dadurch deutlich wird, dass sie also diese Erfahrungen nicht auf individueller Persönlichkeit, den eigenen Denken, Verhaltensweisen oder Empfindungen oder eben sogenannten Befindlichkeiten darauf zurückgehen, sondern dass sie letztlich in gesellschaftliche Strukturen, Muster und soziale Verhältnisse eingebettet sind und dadurch begründet sind. Wie ich das hier beschreibe, beruht auf einem Kapitel in dem Buch The Force of Listening von Lucia Farinati und Claudia Firth, das bei Errant Bodies Press erschienen ist, in dem unter anderem die Anthropologin Pat Kaplan von ihren Erfahrungen mit Consciousness Raising Gruppen in dieser Zeit erzählt. Sie schildert, dass das eine ganz transformative, kraftvolle Energie hatte, also sie bezeichnet es als Energizing, und genau, dass es eben so eine Bedeutung für sie und die anderen Frauen hatte, dass sie spürten, dass sich gerade etwas verändert, was damit zusammenhing, zu erkennen, dass eben diese Probleme, die sie oder die Frauen in den Bereichen zum Beispiel Arbeit, Haushalt oder Kinder erfuhren, geteilte Probleme waren, also kollektive und keine individuellen Probleme. In dem Artikel The Personal is Political von 1969 schreibt Carol Harnisch über das Politische von diesen vermeintlich persönlichen Gruppen. Darin stellt sie als erstes fest, dass die Consciousness Raising Gruppen nicht als Therapieform angesehen werden können, weil der Begriff der Therapie suggeriert, dass eine Person krank ist und dafür ein Weg der Heilung oder persönlichen Lösung gesucht wird. Dagegen geht es bei den feministischen Consciousness Raising Gruppen eben darum, dass es nicht die Frauen sind, die krank sind oder in irgendeiner Weise falsch, sondern dass die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sie sich bewegen, das Problem sind. Es geht also auch nicht um das therapeutische Finden von persönlicher Heilung oder Lösungswegen, sondern um das Erkennen und daran anschließend Verändern der gesellschaftlichen Bedingungen. Daher kommt sie zum Schluss, dass diese Gruppen selbst eine Form der politischen Arbeit sind bzw. waren. Und dazu lese ich einen Abschnitt vor. I believe at this point, and maybe for a long time to come, that these analytical sessions are a form of political action. I do not go to these sessions because I need or want to talk about my personal problems. In fact, I would rather not. As a movement woman, I've been pressured to be strong, selfless, other-oriented, sacrificing, and in general pretty much in control of my own life. To admit to the problems in my life is to be deemed weak. So I want to be a strong woman in movement terms and not admit I have any real problems that I can't find a personal solution to, except those directly related to the capitalist system. It is at this point a political action to tell it like it is, to say what I really believe about my life instead of what I've always been told to say. Ja, dieses Eingeständnis der eigenen Schwächen entgegen der Erwartung in der Gesellschaft, aber eben gerade auch als feministisch aktive Frau die Erwartung, stark zu sein, wird damit eben zu der eigentlichen politischen Aktion, weil damit eben auch diese Verhältnisse benannt werden. Genau diesen Aspekt greifen wir auch gleich nochmal mit den Auszügen aus meinem Gespräch mit Charlotte auf, in deren Praxis der Begriff der Verletzlichkeit und die Berücksichtigung von eben dieser Verletzlichkeit eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Der Artikel, aus dem ich gerade zitiert habe, The Personal is Political von 1969 von Carol Harnisch mit SCH, ist auch online verfügbar auf der Webseite www.carolharnisch.org. Genau, zum Zusammenhang von Erfahrung und Theorie gibt es auch einen Text der deutschen marxistisch-feministischen Theoretikerin Fria Haug. Der heißt Erfahrung und Theorie und ist 1982 in der Zeitschrift Das Argument erschienen. Und in dem Band Der im Gehen erkundete Weg von Frigga Haug, auch im Argument Verlag erschienen, enthalten. Und sie schreibt dazu, Zitat, um die soziale Konstruktion, die Mechanismen, Verknüpfungen, Bedeutungen unserer Taten und Empfindungen herausarbeiten zu können, müssen wir historisch vorgehen. Der Vorschlag, der also die Tugenden der Erfahrungsgruppen beibehalten will, die Verhältnisse im Großen mit dem Leben im Kleinen zu verknüpfen und die Untugenden vermeiden möchte, im begriffslosen Kleinen auf das Gesamt zu verzichten, heißt, kollektive Erinnerungsarbeit zu leisten. Die Betonung liegt auf Kollektiv, auf Erinnerung und auf Arbeit. Das Resultat ist eine notwendige, genussvolle, neue, große Empirie. Zitat Ende. Weiter schreibt sie dann noch im Kontext von der sozialen Konstruktion subjektive Erfahrung. Zitat: Die Verarbeitungen der Einzelnen, die wir als Weltaneignung entzifferten und der wir in den Alltagsgeschichten auf der Spur sind, werden sich bewegen auf dem Feld herrschender kultureller Werte und gegenkultureller widerständiger Versuche, dem Leben einen Sinn und Genuss abzuringen. Zitat Ende. Ja, dass sie hier auch von genussvoller Empirie spricht, finde ich auch ganz spannend. Und genau, weiter in dem Text führt sie dann das Schreiben von auch Geschichten als eine Form der kollektiven Empirie an. Genau, wie sie es eben nennt. Ja, um damit abzuschließen, möchte ich noch kurz darauf verweisen, dass es aber auch die Consciousness Raising Gruppen sich irgendwann damit auseinandergesetzt haben, wie sie ihre Arbeit wieder stärker in Richtung von Aktionen und eben nach außen gerichteter politischer Arbeit lenken und damit auch wieder auf mehr formalisierte Organisationsstrukturen angewiesen waren. Da geht es also eben um das, was auch bei Leonard schon Thema war, so eine Balance finden von diesem Erfahrungsaustausch, dem persönlichen und trotzdem auch der politischen Arbeit nach außen hin. Ja, und davon berichtet Claudia Firth in dem Buch, das ich schon erwähnt habe, das ich sehr empfehlenswert finde, wo es um Bedeutungen des Zuhörens geht, The Force of Listening, das bei Errant Bodies Press erschienen ist. Mit der nächsten Perspektive wechseln wir so ein bisschen das Feld, auf dem wir uns bewegen. Und zwar geht es gleich um ein Projekt, das sich mit Verletzlichkeit im Kontext der Kunsthochschule bzw. des Kunststudiums beschäftigt. Charlotte Perker, mit der ich zusammen an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg studiert habe, hat dort zusammen mit Anna Unterstab und Marie-Therese Böhmke das Projekt In the Meantime gegründet, mit dem sie in verschiedenen Formaten Raum für den Austausch für Studierende über Formen von Verletzlichkeit oder anderen Gefühlen an der Kunsthochschule eröffnet haben. Das Gespräch haben wir, wie die anderen Gespräche, aus denen ich hier Ausschnitte zeige, auch im Januar 2021 geführt, als die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf zum Beispiel das Arbeiten in Gruppen sehr präsent waren, also vieles online stattfinden musste, worauf sich Charlotte ein paar Mal bezieht. Wir hören jetzt ein paar Ausschnitte aus diesem Gespräch, in denen es erstmal um die Gründung des Projekts und um die Erfahrung bzw. auch um den Begriff der Verletzlichkeit geht und anschließend um die praktische Umsetzung von so einem Berücksichtigen von Verletzlichkeit in der organisatorischen gemeinsamen Arbeit.
Gestartet habe ich das Projekt zusammen mit Anna im September 2019, also ein bisschen über ein Jahr. Genau, und es entstand eigentlich aus dem Gefühl heraus, dass wir, also aus Gesprächen zwischen uns, dass wir die Kunsthochschule als einen recht kühlen Ort wahrgenommen haben, der irgendwie wenig das Miteinander fördert, sondern eher oft einer Konkurrenzsituation irgendwie gleicht. Und wir haben, uns hat es beide irritiert und wir waren dadurch verunsichert, hatten aber auch ganz doll das Gefühl, dass es irgendwie unser individuelles Problem ist. Und in diesem Gespräch oder Gesprächen, die wir dann miteinander hatten, haben wir irgendwie gemerkt, dass es uns da ähnlich geht. Und das war eine total wichtige Erkenntnis. Und dann haben wir überlegt, dass wir das eigentlich gerne thematisieren wollen. Und wir haben uns in feministischen Theorieseminaren kennengelernt, sodass es auch sozusagen so einen theoretischen Hintergrund gab, auf den wir uns beziehen konnten, mit diesen Erfahrungen auch und auch dieses Erfahrungswissen auch irgendwie ernst zu nehmen. Genau, und haben dann angefangen, auch mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Und dann sind wir auch beide in der experimentellen Klasse von Jocke Jansen und Anna Tautfest. Und ich würde sagen, dass wir da auch total viel inhaltlich, aber auch methodisch irgendwie gelernt haben, wie wir auch weiter in unserem Projekt arbeiten. Und dass das auch nochmal eine ganz wichtige Gruppe war, um festzustellen, diese Atmosphäre, die wir in der Kunsthochschule wahrgenommen haben, nehmen auch irgendwie viele andere Leute so wahr. Und es gibt auch einfach Möglichkeiten, das zu ändern. Deshalb ist jetzt unsere Hauptbeschäftigung eigentlich mit In the Meantime der Raum der Kunsthochschule und wie können wir andere Formen finden, miteinander zu studieren, miteinander zu lernen, die unterstützender sind und vielleicht auch
fürsorglicher sind als die jetzige Situation. Und dafür hat sich auch so ein bisschen der Begriff Verletzlichkeit irgendwie herausgebildet, auch mit dem Gefühl, dass es erst von so einer individuellen Position her kam, wo wir dann gemerkt haben, okay, wenn wir darüber sprechen, dann merken wir, dass es auch viele andere Leute betrifft. Also wie können wir vielleicht auch mit unserer Verletzlichkeit umgehen, damit sich die Situation ändert? Und was hat ein Sichtbarmachen von Verletzlichkeit vielleicht auch für, was eröffnet das für positive Möglichkeiten? Der Begriff Verletzlichkeit ist, glaube ich, in so einem Hochschulkontext erstmal ungewöhnlich oder wird nicht so viel verwendet, aber in feministischen und in behinderten Diskursen ist ja schon sehr viel diskutiert worden und irgendwie sehr präsent. Allerdings sind das immer noch Diskurse und ich würde besonders sagen, dass der behinderte Diskurs besonders marginalisiert ist, die halt einfach nicht viel gehört werden oder nicht im Kanon, im akademischen Kanon aufgenommen sind. Und dass deshalb auch dieser Begriff der Verletzlichkeit irgendwie erstmal sowas sehr Undefiniertes, vielleicht auch eher Unakademisches hat. Genau, und als wir dann aber angefangen haben, mehr darüber zu lesen, haben wir erstmal gemerkt, welche Menge an Material eigentlich schon dort vorhanden ist. Und genau, ich würde sagen, da war Disability Justice und Care Ethics waren auf jeden Fall so wichtige Bezugspunkte für uns dabei, um uns diesem Begriff anzunähern. Und ich glaube auch, dass jetzt halt während der Corona-Pandemie einfach nochmal viel mehr dieser Begriff besprochen wird, genauso wie Care, wie Interdependenz und so weiter. Ich würde sagen, das waren sehr lange auch eigentlich marginalisierte Diskurse, die jetzt halt in den Vordergrund treten. Ich glaube, wir denken über Verletzlichkeit vor allem auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen nach. Einmal den Begriff, dass Verletzlichkeit bedeutet, ein Ausgesetztsein äußeren Einflüssen gegenüber und vielleicht auch Gefahren und so eine Form von Schutzlosigkeit dem gegenüber, was auf jeden Fall, würde ich sagen, so eine, ja, einfach ein negatives Gefühl ist, dieses Ausgesetztsein. Was oft, würde ich denken, aufgrund von fehlenden Infrastrukturen passiert, dass manche Menschen vielleicht auch Leiden oder Gefahren stärker ausgesetzt sind. Also was auf jeden Fall auch mit so Strukturen zu tun hat, in denen wir uns bewegen. Und dann einmal noch Verletzlichkeit mehr auf die Art und Weise, wie wir es vielleicht in dem Projekt in the meantime verwenden wollen oder worauf wir hinaus wollen, wenn wir über positive Perspektiven auf Verletzlichkeit reden, dass wir in der Vergangenheit erlebt haben, dass es uns gut tut, über Situationen zu sprechen, die uns verunsichert haben, in denen wir uns vielleicht als schwach wahrgenommen haben oder als unsicher. Und weil durch diesen Schritt irgendwie dann nochmal so ein Umgang damit möglich wird, also indem wir uns in einem Raum, der auf irgendeine Art für uns sich sicher anfühlen muss, das ist, glaube ich, hierbei auch auf jeden Fall sehr wichtig, in ein Gespräch darüber kommen und uns so weniger allein und isoliert mit dieser Erfahrung irgendwie fühlen, sondern ja, es einfach einen Austausch darüber gibt und auch immer mehr dieses Bewusstsein, was ich, glaube ich, immer noch nicht vollständig verstanden habe, dass es so vielen Leuten so geht und auch Leuten, von denen ich es überhaupt nicht erwarten würde, dass sie sich auch immer wieder in Situationen halt verletzlich, hilflos, schutzlos fühlen. Und dass dieser Austausch dann aber irgendwie so ein Moment ist, wo man eine Handlungsfähigkeit vielleicht auch bekommt und irgendwie kollektiv schauen kann, wie möchten wir jetzt damit umgehen, dass wir uns alle in diesem Umfeld so und so fühlen? Gibt es da nicht Möglichkeiten, irgendwie was anderes zu machen? Also das als Ausgangspunkt von einer Handlung zu verstehen. Und ich glaube, genau, dieses Gefühl an der Kunsthochschule irgendwie, sich verunsichert zu fühlen von diesen Codes, von auch einer bestimmten Coolness, von einer Kühle, Individualismus, Konkurrenz, das sozusagen als Ausgangspunkt zu nehmen, um sich wieder mit anderen Leuten zusammenzuschließen und um zu überlegen, wollen wir das jetzt gerade eigentlich wirklich übernehmen? Oder können wir mit diesem Gefühl vielleicht auch irgendwas anderes machen? Und vielleicht noch eine Sache, die ich auch aus der experimentellen Klasse mitgenommen habe, die auch ganz eng mit dieser Fragestellung bei In the Meantime verknüpft ist, dieser angstfreie Lernraum, über den auch, also ich glaube, das war sogar in dem Ausschreibungstext von der Klasse, als die beschrieben wurde, genau, dass es darum auch viel geht, wie können wir irgendwie, vielleicht ist es das, was ich meinte, mit fürsorglicheren Raum, wie können wir miteinander umgehen, dass sich alle mit ihren Bedürfnissen und mit ihren Vorstellungen irgendwie wohlfühlen oder dass es da nicht so eine Wertigkeit gibt, genau, wer teilnehmen darf und wer nicht und wer gesehen wird und wer nicht.
Ja, ihr habt ja regelmäßige Arbeitstreffen und eure Arbeit ist auch, dass ihr Veranstaltungen für öffentliches Publikum macht, also für Leute von der Hochschule. Und mich interessiert jetzt aber erstmal, wie ihr eure eigenen Arbeitstreffen so gestaltet. Also wenn ihr euch trefft, um euch einfach zu besprechen, um was zu planen oder vorzubereiten, wie geht ihr davor? Und was ist allgemein wichtig für euch, um eurer Zusammenarbeit Struktur zu geben?
Du hast es am Anfang eigentlich schon gesagt, genau, wir haben regelmäßige Arbeitstreffen und die sind eigentlich auch vorher schon klar. Also wir haben, also das ändert sich dann auch immer mal wieder, an welchem Tag wir uns treffen und so weiter, aber an sich legen wir die Wochentage und die Zeiten und meistens auch schon die Dauer der Treffen vorher fest. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch für uns alle irgendwie total wichtig geworden, dass es so, dass wir uns darauf einstellen können, dass es nicht jedes Mal neu besprochen wird, dass dieser Terminfindungsprozess irgendwie nicht mehr so aufwendig ist und dass es diese Regelmäßigkeit hat. Auch wenn vielleicht jetzt gerade keine konkrete Veranstaltung ansteht, dass wir einfach in einem Kontakt sind und in einem Gespräch über diese Themen. Und das ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten Dinge irgendwie für mich an dieser Gruppenarbeit, dass ich irgendwie mit Anna und Marie in einem konstanten Austausch über den Raum Kunsthochschule, aber auch über irgendwie feministische Perspektiven auf soziale Räume, auf miteinander arbeiten, ja, dass wir irgendwie uns darüber austauschen können, dass auch dieser Begriff Verletzlichkeit sich dann immer für uns wandelt. Genau, und weiter ist für uns wichtig, dass wir, das dachte ich irgendwie noch eigentlich zu dem davor, wenn wir uns treffen, dass wir auch eine Tagesordnung eigentlich schon schreiben. Du hast es gesagt, als dass man dann immer nur die Tagesordnung abarbeitet und das passiert uns auf jeden Fall auch trotz der Check-in-Runden und eventuell noch einer Runde danach. Aber trotzdem hilft es mir und ich würde sagen auch uns allen irgendwie total, einen Überblick dafür zu haben, was wollen wir eigentlich jetzt gerade machen, auch wie viel Zeit haben wir für unterschiedliche Themen und vielleicht schaffen wir auch nicht alles, was auf der Tagesordnungsliste ist. Sind manche Themen wichtiger, manche weniger wichtig? Und danach auch Verantwortlichkeiten vielleicht zu verteilen, wenn das mit konkreten Aufgaben verbunden ist, zu unterschiedlichen Punkten der Liste, die da stehen.
Für das Treffen selbst, die Verantwortlichkeiten.
Für das Treffen selbst oder auch, wenn dann irgendwie noch ein Kontakt zum Beispiel hergestellt werden muss oder ein Material für eine Veranstaltung ausgeliehen werden muss, dass einfach klar ist, okay, wer kümmert sich jetzt darum? Genau, und aber noch mal zur Struktur. Wir haben auch einen Telegram-Chat, wo wir auch das machen, dass wir, wenn wir an die anderen denken müssen, weil wir das Gefühl haben, das könnte sie auch interessieren, das hat was mit In the Meantime zu tun, dass wir da Sachen reinschicken oder auch uns einfach mal absprechen für bestimmte Sachen. Und wir haben das aber immer wieder eingeführt, dass wir Öffnungszeiten für diesen Chat haben. Also, dass wir sagen, von 9 bis 8 Uhr abends kann da reingepostet werden und danach nicht mehr. Und das hat mir schon geholfen, weil ich auch gemerkt habe, dass es eine Zeit lang irgendwie einfach total, ja, stressig für mich war, irgendwie zu wissen, ich kann um jede Uhrzeit so eine Nachricht bekommen, die ich eigentlich gar nicht lesen möchte zu diesem Augenblick. Und ich möchte nicht noch um 22 Uhr anfangen, irgendwelche Sachen zu machen. Und ich werde es wahrscheinlich auch nicht tun. Aber trotzdem habe ich dann erstmal diese Nachricht gelesen. Und es gibt irgendwie diesen, ja, es hört einfach nicht auf, dann so zu arbeiten. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, aber es ist auch so, dass es dann in stressigeren Phasen immer wieder mehr aufweicht und wir uns dann wieder daran erinnern. Also, und dann sich die Zeiten auch manchmal so ein bisschen ändern. Also genau, das ist so, du weißt, wir haben das im Kopf und wir versuchen das. Aber es verwischt auch immer wieder. Und so würde ich das auch bei vielen Sachen sagen, die wir irgendwie so als Methoden haben, dass es schon so ist, dass wenn es stressiger wird, dass es uns dann schwerer fällt, die einzuhalten. Und dem Zeit einzuräumen dann auch. Ja. Und jetzt auch zur Struktur und auch sozusagen zu den Öffnungszeiten haben wir auch das erste Mal, seit wir mit In the Meantime begonnen haben, Ferien. genau, und das ist irgendwie auch ganz schön. Also wir haben so, ich würde sagen, um den Mitte Dezember, vielleicht auch 20. Dezember angefangen mit den Ferien und haben jetzt einen Monat lang Ferien und keine Treffen in dieser Zeit und auch eigentlich keine Absprachen zu In the Meantime, was dann auch wieder nicht ganz geklappt hat, weil dann auch einige Sachen dazwischen gekommen sind, die irgendwie schneller geklärt werden mussten. Aber das ist die Idee und das finde ich auch irgendwie, ich habe gemerkt, dass es mir auch gut getan hat, auf jeden Fall. Und genau, dass ich mich jetzt oder dann auch wieder mehr auf den Neustart irgendwie freue. Also dass es auf jeden Fall auch so mal wieder Zeit braucht, um irgendwie mehr Energie zu tanken.
Ja, wie wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, dass es voll wichtig ist, so Auszeiten auch zu haben. Wie geht ihr denn auf lange Sicht? Also ihr arbeitet jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr zusammen. Mhm. Wie geht ihr damit um, dass mal die Luft raus ist? Wie achtet ihr darauf, dass ihr motiviert bleibt und irgendwie da auch an dem Projekt weiterarbeiten könnt?
Genau, also ich glaube, das hat auch schon viel, also wir versuchen einiges auch schon in diesen, in den Strukturen von den Treffen aufzufangen, sozusagen durch diese Check-in-Runde und so, worüber wir schon gesprochen haben. Aber was auch wichtig, glaube ich, ist, um auch vielleicht das, was wir machen, so ein bisschen in Etappen einzuteilen, ist, dass wir uns, wenn wir ein Projekt abgeschlossen haben oder wenn eine Veranstaltung stattgefunden hat, danach nochmal Zeit nehmen, irgendwie zusammenzutragen, wie das jetzt für uns war, was wir fanden, das gut gelungen ist, was wir fanden, das nicht so gut gelungen ist. Genau, was wir daraus irgendwie so auch mitnehmen für die nächsten Male. Meistens machen wir dann auch irgendwie erstmal so eine Runde, wo jede Person sagen kann, genau, was so die Gedanken zu der Veranstaltung waren. Und dann kommen wir danach meistens in so ein Gespräch darüber, was das jetzt vielleicht auch für nächste Sachen oder so heißt. Und diese Reflexion kann auf so ganz unterschiedlichen Ebenen sein. Also erst auch, also technisch zum Beispiel, wie hat das irgendwie geklappt? Wenn wir einen Online-Workshop geben, hat das gut geklappt, die Leute in Kleingruppen einzuteilen? Wie hatten wir das Gefühl, dass unsere Struktur aufgeht? Haben wir pünktlich geändert, so wie wir uns vorgenommen haben und so weiter. Aber auch nochmal, wie war irgendwie die Dynamik zwischen uns? War eine Person, hat sich vielleicht ein bisschen außen vor gefühlt oder ja, war eine Person mehr sichtbar, eine Person weniger sichtbar? Dass auch nochmal genau über diesen Arbeitsprozess dann irgendwie so ein Gespräch entsteht. Genau, das ist, glaube ich, für uns auch auf jeden Fall wichtig, auch weil wir bemerkt haben, wie schnell auch sich einfach so eine Dynamik irgendwie verändern kann und ja, es dann einfach irgendwie zu so Situationen kommt, über die man nochmal sprechen muss, weil es nicht gut für alle Beteiligten ist, wenn es so unausgesprochen bleibt. Genau, das würde ich auch sagen, dass uns Reflexion und auch wie viel Zeit wir uns da für geben und so weiter auch damit zusammenhängt, wie schnell wir jetzt wieder was Nächstes haben. Also genau, das ist bei vielen Sachen so, dass wir da auf jeden Fall oder bei allen Sachen, die wir machen und das versuchen wir auch öffentlich zu machen, dass wir halt total im Lernen sind und auch wenn wir jetzt eine Veranstaltung geben, dass es dann auch ist, dass wir uns jetzt eigentlich nicht als Expertinnen in diesem Thema Verletzlichkeit verstehen, sondern dass es vielmehr darum geht, irgendwie einen Raum zu eröffnen und dann in Austausch zu kommen. Und so würde ich das jetzt auch sagen, wenn wir über unsere Methoden sprechen. Das sind Sachen, die wir irgendwie von anderen Leuten gelernt haben oder aus Gruppen wie der experimentellen Klasse, aber zum Beispiel auch die feministische Gesundheitsrecherchegruppe gibt auch so ihre Methoden öffentlich heraus in Form von Zines oder Romilly Alice Walden, die einen Reader gemacht hat, Primer for Working with Group Members with Disability. Und es geht darum, wie können Treffen zugänglicher gemacht werden und so weiter. Also es gibt ja ganz viele Materialien und die versuchen wir auch zu nutzen, aber das gelingt uns auch auf jeden Fall nicht immer. Und es gibt dann immer wieder Zeiten, wo es besser klappt und wo es weniger gut klappt. Also genau, das sind Sachen, die wir wichtig finden und worum wir uns auf jeden Fall auch bemühen. Genau, und dann kommt es immer wieder so drauf an was wir uns erinnern, was dann wieder wegrutscht und so weiter. Wo wir auch auf jeden Fall noch in so einem Lernprozess sind, ist, und ich würde sagen, das bringt auch Anna immer wieder viel ein, dass es wichtig ist, so Rituale zu haben, um Zwischenerfolge zu feiern. Also auch genau, wenn ein Projekt irgendwie abgeschlossen war, das sehr arbeitsaufwendig war. Als Beispiel zum Beispiel unsere Website, die wir auch nicht alleine gemacht haben, sondern die von Megan und Claudia programmiert und designt wurde, dass es da auch ganz wichtig ist, dann sich darüber zu freuen, was wir jetzt geschafft haben und dafür vielleicht auch irgendwie genau Rituale zu entwickeln, wie das aussehen könnte, sowas zu feiern und damit auch irgendwie so zu wertschätzen. Und das fällt uns aber auch irgendwie total schwer, dann wieder irgendwie dafür dann ein Datum zu finden, wo alle können und dass es auch irgendwie nicht zusätzlicher Stress ist, sondern eigentlich auch was, auf das wir uns alle freuen. Genau, aber im Sommer haben wir dann ein Picknick gemacht mit Elisa Goldammer, die auch zu dem Zeitpunkt Teil von In the Meantime war. Und zum Website-Launch haben wir dann eine Online-Veranstaltung gemacht, also auch mit Gästen, also nicht nur innerhalb unserer Gruppe, die aber auch irgendwie vor allem dazu gedacht war, jetzt in der Vorbereitung nicht unendlich arbeitsaufwendig zu sein, sondern irgendwie das mit anderen Menschen teilen zu können, dass wir uns jetzt freuen, dass dieser Part irgendwie geschafft ist und ja, irgendwie diesen Arbeitsaufwand auch zu würdigen.
Ja, wir haben eben Auszüge aus einem Gespräch gehört, das ich, wie gesagt, vor 2 Jahren bereits mit Charlotte geführt habe, über das Projekt In the Meantime an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg. Wer sich mehr mit Aspekten wie Care in Gruppenarbeit, Zugänglichkeit und gegenseitige Unterstützungsstrukturen in Gruppen oder kollektiven Kontexten beschäftigen möchte, dem kann ich wärmstens empfehlen, sich die Arbeit der feministischen Recherchegruppe anzuschauen oder feministische Gesundheitsrecherchegruppe, die auch für Charlotte und In the Meantime ein wichtiger Bezugspunkt ist. Die feministische Recherchegruppe wurde 2015 gegründet und recherchiert seit 2018 zur Geschichte der feministischen Gesundheitsbewegung in Deutschland, vor allem der 70er und 80er Jahre, um Praktiken der radikalen Fürsorge oder Gesundheitssorge zu finden und in die eigene Praxis zu übernehmen. Da die Arbeit der Gruppe auch stark geprägt ist von den Bedürfnissen der beteiligten Künstlerinnen als Eltern, ist für sie die Umsetzung solcher Praktiken der kollektiv organisierten und radikalen Care-Arbeit von zentraler Bedeutung. Die feministische Gesundheitsrecherchegruppe hat mehrere Zines veröffentlicht, in denen sie ihre Arbeit dokumentieren und viele Methoden, Ansätze und Impulse zur rücksichtsvollen und unterstützenden Arbeit in Gruppen teilen. In dem Zine mit dem Titel Radical Healthcare Materials, Methods and Activation von 2019 schlagen sie unter dem Stichwort Group Culture, also Gruppenkultur, zum Beispiel vor, um die Arbeit zugänglicher und nachhaltiger zu gestalten, weniger zu tun. Das heißt, die eigenen Ressourcen nicht auszureizen, um damit Überarbeitung zu vermeiden. Oder auch einen akzeptierenden Umgang mit Erschöpfung und dem Bedarf an oder dem Bedürfnis nach Erholung zu pflegen. Dazu gehört es auch, den eigenen Perfektionismus und die verschiedenen Erwartungen an die Gruppenarbeit zu hinterfragen und grundsätzlich eine Offenheit für emotionale oder mentale Belange zu praktizieren. Also auch über psychische Aspekte der gemeinsamen Arbeit zu sprechen, wie Ängste, Hoffnung, Enttäuschung und so weiter. Die Arbeit der feministischen Gesundheitsrecherchegruppe beruht neben dem Bezug oder den Recherchen zur feministischen Gesundheitsbewegung der 70er und 80er Jahre auch auf Diskursen und Kämpfen von Menschen mit Behinderung, die die vermeintliche Selbstverständlichkeit von verschiedenen Anforderungen, zum Beispiel in der politischen Arbeit, benennen und hinterfragen. Da geht es einerseits um physische Barrieren von Zugänglichkeiten von Räumen, aber sehr viel auch um andere Aspekte wie verschiedene Zeitlichkeiten, die als Norm oder Abweichung gelten. Also das betrifft Fragen wie wann, wie lang und in welchem Tempo finden Treffen oder Diskussionen statt oder müssen Aufgaben erledigt werden oder auch den Umgang mit, wie schon gesagt, Erschöpfung, verschiedenen Aufmerksamkeitsspannen oder Beschwerden. Also können diese kommuniziert und dann auch in der Gruppe berücksichtigt werden oder wird erwartet, dass alle Beteiligten gleichermaßen funktionieren. Zu diesen Aspekten im Kontext von aktivistischen und eben konkret auch feministischen Gruppen gibt es den von Romilly Alice Walden entwickelten Primer for Working with Disabled Group Members. Den gibt es zum einen kostenlos als PDF oder Audio-Download oder auch für 8 € als gedrucktes Heft über die Webseite von Romilly Alice Walden. Und der beinhaltet ganz konkrete Handlungsempfehlungen, wie die eigene Gruppenarbeit zugänglicher gestaltet werden kann. Also zum Beispiel, welche Bedarfe von den verschiedenen Mitgliedern man im Voraus abfragen kann, um dann Treffen entsprechend zu strukturieren. Genau, die Website, über die der Primer erhältlich ist, lautet rawalden.com/primer, also Prime. Die Zines von der feministischen Gesundheitsrecherchegruppe sind über deren Website www.feministische-recherchegruppe.org erhältlich. Auch für geringe Beiträge von, ich glaube, 3 bis 5 oder 7 €. Als letztes hören wir jetzt noch Auszüge aus einem Gespräch, das ich mit Anne über das 8. März-Streikbündnis in Hamburg geführt habe. Also ein Bündnis aus verschiedenen feministischen Initiativen, die das Ziel verfolgen, am 8. März, also was offiziell Internationaler Frauentag genannt wird oder eben auch Feministischer Kampftag, einen feministischen Streik zu organisieren. Auch hier nochmal der Hinweis darauf, dass das Gespräch im Januar 2021, also vor 2 Jahren, geführt wurde.
Genau, also das 8. März-Bündnis, beziehungsweise der lange Titel ist Hamburger Bündnis für den internationalen 8. März-Streik, hat sich vor 2 Jahren gegründet und ist einem Aufruf gefolgt, überregional sich zum 8. März in einer Art Streikform zu organisieren und eben den 8. März nochmal auf eine andere Art und Weise sichtbar zu machen und zu bearbeiten, ganz konkret am Vorbild von lateinamerikanischen Staaten und dem spanischen Staat, wie das da in den letzten Jahren nämlich schon organisiert wurde, sehr breit geworden ist und sehr große Streiks eben stattgefunden, also feministische Streiks am 8. März stattgefunden haben. Und genau das, da gab es den Versuch, das auch in andere Länder in Europa zu holen und da eine Organisation zu starten. Das hat zum Beispiel in der Schweiz jetzt auch schon relativ groß geklappt. Und genau, dann gab es zum einen oder gibt es eine bundesweite Struktur, die sich regelmäßig in Telefonkonferenzen trifft, wo es eben ein erstes großes Treffen gab. Und dann hat sich auch das Hamburger Bündnis gegründet. Und in Hamburg gab es davor zum 8. März immer relativ lose Bündnisse, die sich jedes Jahr so ein bisschen neu wieder versammelt haben oder wo immer irgendeine Gruppe dann zu aufgerufen hat oder zu eingeladen. Und es war immer so, also keine konstante feministische Gruppe oder Bündnis. Und das hat sich jetzt mit dem 8. März-Streik oder mit dieser Streikidee eben geändert. Und es ist ein konstantes Bündnis, das zum einen zum 8. März aufruft, aber auch versucht, das ganze Jahr über als Bündnis organisiert zu sein. Also wir treffen uns einmal im Monat oder halt eben
wenn es in die zur konkreteren Planung geht, halt alle 2 Wochen, erzähle ich später noch mal was dazu, aber es geht nicht nur darum, eben eine Demo zu organisieren am 8. März, sondern halt auch, sich als Bündnis zu organisieren und zu einem Streik aufzurufen mit dem Fokus auf Care-Arbeit, auf unsichtbare Arbeit und natürlich auch patriarchale Strukturen innerhalb der Lohnarbeit, wobei politischer Streik, was sozusagen ein feministischer Streik wäre, im Lohnarbeitssektor ohne Tarifverhandlungen halt sehr schwierig ist. Genau, das ist nochmal ein anderes Thema, aber genau, es geht sozusagen darum, kapitalistische und patriarchale Strukturen in der Gesellschaft zu bestreiten und die dadurch sichtbar zu machen, dass Arbeit, die besonders von Flint-Personen verrichtet wird, niederzulegen. Und dazu gibt es einen international benutzten Spruch zum 8. März-Streik, nämlich ohne uns steht die Welt still. Und das zu versuchen, am 8. März in einem Tag zu realisieren. Eigentlich ist es immer so, dass mindestens 2 Personen ein Treffen vorbereiten. Also, dass wir nicht so zusammenkommen irgendwo und dann erstmal zu überlegen, was wollen wir überhaupt besprechen, sondern das ist halt irgendwie mit, wenn wir mal 40 Leute sind, ist das, oder 50 sogar, dann ist das einfach sehr unpragmatisch und deswegen gibt es immer 2 Leute, die das vorbereiten, eventuell die Tagesordnung vorab schon rumschicken und auch festlegen, welche Person Protokoll schreibt, wer eine Redeliste macht und wer die Moderation macht. Also es gibt meistens diese 3-Teilung in den Rollen. Genau, und dann fangen wir immer damit an, dass wir uns alle vorstellen, weil eben, wie gerade schon gesagt, auch immer neue Leute mal dazukommen. Oder es gibt auch noch hohe Fluktuationen und gleichzeitig gibt es ja viele, die zwar konstant dabei sind, aber auch mal einen Monat nicht da sind oder genau und dann wiederkommen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass wir am Anfang immer eine Vorstellungsrunde machen, wo wir einmal unseren Namen sagen, dann vielleicht in welcher Arbeitsgruppe man im Bündnis arbeitet. Also jetzt zum Beispiel, hallo, ich bin Anne, ich arbeite in der Social Media AG. Betreue den Mailverteiler oder wie auch immer, oder ich habe heute Kuchen mitgebracht oder sowas halt. Genau, und ja, diese Aufgabenteilung hat sich irgendwie als ganz praktisch herausgestellt, weil eben so ein Dreier-Team, was auch immer wechselt möglichst, einfach dann gemeinsam überlegt, welche Themen sind jetzt relevant oder auch, dass bei einem Treffen schon besprochen wird, das müssen wir beim nächsten Mal besprechen, also eine Art Themenspeicher erstellt wird. Oder eben, dass dieses Vorbereitungsteam auch mal eine Art Zeitstrahl erstellt hat zu, das sind jetzt noch die Wochen bis zum 8. März, was brauchen wir wann, wann müssen Plakate in den Druck gehen, wann müssen wir die Diskussion über die Demo Flint Only oder All Gender oder Kompromisse dazwischen führen, damit wir genug Zeit haben. Und solche Sachen haben die Menschen in der Vorbereitungsgruppe eben immer im Blick, beziehungsweise jede Person ist natürlich immer eingeladen, über einen Mailverteiler oder anderes Medium zu schreiben, was wichtig ist und was besprochen werden soll. Genau, und dann ist die Moderation auch dafür zuständig, den Zeitplan, also für die 2 Stunden im Blick zu haben und die Themen durchzugehen. Und dann gibt es eben manchmal verschiedene Methoden, wie wir miteinander sprechen. Also, dass es zum Beispiel eine Runde gibt, wo wirklich jede Person einmal zu Wort kommt und sagt, was eine Meinung zu irgendeinem Thema ist, oder dass sich einfach Leute melden und dann wird eine Redeliste erstellt. Dass wir uns möglichst nicht unterbrechen, sondern dass eben alle frei sprechen können und ausreden können und wir dass es da nicht so ein Durcheinander gibt. Dafür finde ich die Redeliste immer sehr praktisch, weil man dann einfach weiß, wann man dran ist und fertig und genau. Und je nachdem, was für Inhalte dran sind, gibt es auch mal die Situation, dass wir in kleinen Gruppen gehen oder in Zweiergespräche oder Flüsterrunden mit den SitznachbarInnen. oder in kleinen Gruppen dann auch Plakate erstellen, die dann als Gruppe vorstellen. Also so ein bisschen so solche Moderationsmethoden, die man vielleicht auch aus anderen Kontexten kennt, benutzen wir da eigentlich auch. So, ja.
Würdest du sagen, dass diese Techniken wie Redeliste und Moderation und auch, dass man stellt sich am Anfang vor, dass das gut funktioniert, also und dass es dazu beiträgt, dass es eine positive Arbeitsatmosphäre ist, wo Leute auch offen sprechen können? Also ist das irgendwie eine nette Runde oder ist es doch sehr stark konzentriert auf, wir müssen hier was schaffen, wir müssen hier arbeiten?
Ja, beides würde ich sagen. Ich glaube, es geht schon darum, dass wir unsere Treffen so gestalten, dass wir viel schaffen, dass wir einen guten Austausch haben, also auch einen Austausch, der auf eine Art produktiv ist und gleichzeitig auch nicht nur darauf ausgelegt ist. Aber gerade so die Wochen vor dem 8. März, wo es ganz konkret um Aufgabenverteilung geht und wer kümmert sich um was, und dass wir gemeinsam zum Beispiel eine Plakatgestaltung entscheiden müssen. Also solche Sachen sind dann so sehr pragmatisch und dafür finde ich es auch ganz hilfreich, dass das Plenum dann auch so funktioniert oder dann halt unser Treffen. Und dafür finde ich diese Aufteilung auch ganz gut, vor allem wenn sich dieses Vorbereitungsteam auch immer konstant durchwechselt. Also im besten Fall, dass jede Person mal macht. Und es dadurch hoffentlich, oder das wünschen wir uns nicht, die Situation entsteht, dass immer eine Person, immer die gleiche Person zum Beispiel Moderation macht und man daraus so ein Gefühl bekommt, dass halt immer eine Person entscheidet, was da auf der Tagesordnung steht oder so. Und in sozusagen, bevor wir alle in den Mega-Stress kommen, also gerade nach Machen März, wenn wieder mehr Ruhe ist oder halt im Sommer, finde ich es auch schön, wenn das eben so ein bisschen gelockert ist und wir mehr Zeit für Austausch haben und also inhaltlichen Austausch, meine ich. Und das war jetzt zum Beispiel im Sommer ganz schön, wo wir uns halt konkret zu der Corona-Situation gesprochen haben, was uns da so auffällt, zum Beispiel, was für Debatten sind in den Medien präsent, wer spricht eigentlich in seinen ganzen Diskussionen um Corona und wie sind eben besonders Flint-Personen betroffen mit Mehrfachbelastung durch Erziehungs- und Bildungsaufgaben, Pflegeberufe und auch ganz viele Formen von eben dieser unsichtbaren Arbeit, die halt einfach dadurch vermehrt geschieht, dass man als Flint-Person zum Beispiel gelesen wird als eine Person, mit der man immer sprechen kann über, ah, mir geht es gerade so schlecht und so. Und das ist ja irgendwie auch total wichtig, da sich gegenseitig zu unterstützen. Und gleichzeitig gibt es da leider halt in unserer Gesellschaft eine Mehrbelastung von Flint-Personen, die eben jetzt sich auch nochmal auf eine andere Art verschärft hat als davor ohnehin schon. Und das fand ich ganz schön, dass wir uns da auch dann Zeit genommen haben, im Bündnis darüber zu sprechen. Und da hatten wir mehr da ging es mehr darum, dass wir mit bestimmten Methoden wie dieses, es gibt eine Runde und alle sagen was, oder man setzt sich eher in Kleingruppen, dass man ein bisschen vielleicht entspannter sprechen kann als immer direkt vor so vielen Leuten und so, ja.
Ja, das waren Eindrücke und Schilderungen von Anne zum 8. März Streikbündnis in Hamburg, genau, wie sie Anfang 2021 geschildert hat und die ich gerne noch um eine weitere Perspektive ergänzen würde. Die drei Aktivistinnen in einem Artikel in der Zeitschrift Analyse und Kritik im Februar 2020 veröffentlicht haben. Der Artikel ist auch im Internet zu finden unter ackerweb.de und dem Titel Wir wollen den Alltag politisch verhandeln. Die drei Autorinnen, Selina Arthur, Marlin Ford und Franziska Trillian, teilen darin ihre Erfahrungen mit dem 8. März-Streik 2019 und analysieren, was diese für sie ausgemacht haben. Dann schreiben sie zum einen von der Erfahrung, von der wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, dass es eine große Bedeutung hatte, in diesem Kontext zu erkennen, dass bestimmte Erfahrungen geteilt werden. Und darüber hinaus schildern Sie, dass dies dazu führte, dass Sie sich in dieser politischen Praxis der Streikorganisierung als ganzheitliche Personen und nicht nur als funktionierende Aktivistinnen wahrnehmen konnten. Damit verbinden Sie eine Kritik von sonst gängiger politischer, zum Beispiel antifaschistischer Arbeit oder Arbeiterinnenkämpfen, die sich in ihrer Logik an den Mechanismen der bürgerlichen dominanten Öffentlichkeit abarbeiten und dabei einen Großteil des eigenen Alltags aus der politischen Praxis ausklammern. Dazu schreiben Sie, Zitat: Dieser Prozess sorgt dafür, dass wir oft müde werden und manchmal ganz schön genervt. Jeden Monat treffen wir eine Genossin mit Burnout. Aber der Revolution kommen wir kein Stück näher. Beim feministischen Streik ist etwas ganz Gegenteiliges passiert, weil in ihm angelegt war, uns als ganzheitliche Personen zum Thema zu machen und unseren Alltag politisch zu verhandeln. Dort haben wir damit begonnen, uns mit der Gesamtheit unserer Erfahrungen zu organisieren und uns nicht mehr nur an der Öffentlichkeit die Zähne auszubeißen. Anders als sonst konnten wir die Kämpfe, die wir in unseren verschiedenen Lebensbereichen meist isoliert voneinander führen, zusammenbringen und durch die gemeinsame Praxis des Streiks gegen das Patriarchat aufeinander beziehen. Zitat Ende. Genau, wie gesagt, der Artikel ist unter akaweb.de und dem Titel Wir wollen den Alltag politisch verhandeln oder in der Analyse und Kritik Ausgabe 657 Feminismus 2020 zu finden. Ja, damit kommen wir auch zum Ende von dieser Ausgabe zu feministischen Formen kollektiver Praxis, in der die persönlichen Erfahrungen und die Bedürfnisse der Einzelnen eine große Rolle in der organisatorischen politischen Arbeit spielen. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnerinnen bedanken für den spannenden Austausch und ihre Schilderungen und Eindrücke und hoffe, dass für die Zuhörerinnen die eine oder andere Anregung für die eigene politische Praxis oder auch ehrenamtliche Arbeit in einem anderen Kontext dabei war. Das war's auch schon fast mit Wir auf Sendung heute im Freien Radio für Stuttgart. Verantwortlich für diese Sendung bin ich, Saskia Ackermann.